SWR Kultur. Gespräch.
Heute von der Art Karlsruhe 2024. Wir sind auf der Bühne in Halle 2. Mein Name ist Dietrich Brandt und zu Gast ist die Galeristin Renate Bender, spezialisiert auf konkrete Kunst. Das heißt, die einzige Avantgarde des 20. Jahrhunderts, die bis heute überlebt hat. Sie wird in diesem Jahr genau 100 Jahre alt. 1924 hat Theo von Doesburg den Begriff geprägt. Aber anders als zum Beispiel beim Surrealismus oder beim Kubismus gibt es heute immer noch Künstlerinnen und Künstler, die auf diese Weise arbeiten und damit auch die Alltagsästhetik geprägt haben. Zum Beispiel das Logo der Deutschen Bank. Das hat der konkrete Künstler Anton Stankowski gestaltet. Oder ganz berühmt die Plastiktüte von Aldi Nord, die hat Günther Frutrunk entworfen. Und nicht zu vergessen, das Logo von Renault, diese Endlosraute, die hat sich Victor Vasarely ausgedacht, ein Künstler, mit dem du zu Beginn deiner Karriere intensiv gearbeitet hast, Renate. Und ich glaube, man kann sagen, du bist eine der führenden Galeristinnen für konkrete Kunst in Deutschland und hast sehr dazu beigetragen, dass sie bis heute Gegenwartskunst ist. Schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Auf den ersten Blick ist konkrete Kunst ja oft eine ziemlich nüchterne Angelegenheit. Man sieht oft nur Quadrate oder manchmal auch nur Streifen. Was fasziniert dich an dieser Kunst?
Ich glaube, das ist schlichtweg die Reduktion, also das Einfache eigentlich in der Kunst, was viele Menschen fasziniert. Der Umgang mit der Geometrie, das Meditative und das sich hineinversenken können in diese Kunst. Es ist nichts dabei, was aufregend stören würde, sondern man kann zur Ruhe kommen und kann sich damit persönlich auseinandersetzen.
Jetzt gibt's ja Leute, die sagen, konkrete Malerei speziell sei 100% sachlich, irgendwie auch nüchtern, basiert nur auf Mathematik, ist auch als Kästchenkunst schon verunglimpft worden. Andere dagegen sagen, gerade weil man nur Farben und Formen, Linien und Flächen sieht, sei sie auf sinnliches Erleben angelegt, also das, was du im Grunde auch gerade gesagt hast, mit dem Meditativen zum Beispiel, und sie könne emotionalisieren. Wie geht's dir, Renate? Löst diese Kunst bei dir auch mal Gefühle aus?
Sehr viel, und gerade in meinem Programm, was du ja kennst, sieht man ja auch die Wege, die Künstler in unserer Zeit damit gehen, also die sich von dem strengen Rastersystem beispielsweise entfernen, in die Monochromie hineingehen. Das Minimal ist für mich ein Weg, den die konkrete Kunst in den letzten 100 Jahren gewählt hat. Und ich empfinde es eigentlich immer bereichernd, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen, wo die konkrete Kunst einen neuen Weg beschreitet.
Es ist ja überhaupt sehr erstaunlich, fast schon irre, dass die konkrete Kunst immer wieder neue Wege beschreitet und Künstlerinnen und Künstler immer wieder neue Prinzipien sich ausdenken, diese Kunst zu machen. Angefangen hat das vor fast 100 Jahren zum Beispiel mit Piet Mondrian, der zur Destyle-Gruppe gehört hat, bekannt für die drei Grundfarben, Rot, Gelb, Blau, mit denen er arbeitet, dann die schwarzen Balken, die er in das Bild malt auf Weiß im Hintergrund. Die mussten anfangs immer senkrecht oder waagrecht sein und sind so weltberühmt geworden, dass Yves Saint Laurent ja sogar Cocktailkleider daraus geschneidert hat. Mir ist zufällig vorhin eine Dame begegnet hier auf der Messe in Karlsruhe, die so ein Kleid trug. Du hast in der Galerie in München bei dir viele Künstlerinnen und Künstler, die sich bis heute auf ähnlich konsequente Weise wie Mondrian solche Prinzipien ausdenken, aber auf ganz andere Art. Zum Beispiel Maria Lalic, eine britische Künstlerin, mit der du, glaube ich, seit 30 Jahren arbeitest. Die ist inzwischen auch in der Tate Modern, in der ständigen Sammlung in London vertreten. Nehmen wir vielleicht ihre History Paintings mal als ein Beispiel, wie Künstlerinnen heute mit solchen Prinzipien arbeiten und wie sie die Kunst weiterentwickeln. History Paintings bedeutet in diesem Fall, Maria Lalic hat 53 Gemälde angefertigt und sich gefragt, welche Farbpigmente man in der Geschichte der Menschheit überhaupt verwendet hat. Also von der Höhlenmalerei bis heute. Das heißt, sie ist ja eigentlich wissenschaftlich vorgegangen oder ist als Forscherin nahezu vorgegangen. Wie hat sie das denn gemacht, deine Künstlerin?
Es ist eigentlich eine wirklich wissenschaftliche Recherche, den Ursprung der Pigmente zu finden. Sie hatte eine Farbkarte gefunden von einem englischen Farbhersteller, der schon darauf hinwies, dass eben natürlich die ersten Farben in der Höhlenmalerei Verwendung fanden. Und sie fragte sich dann, woher kommen die Farben historisch? Aus was wurden sie denn gefertigt? Natürlich aus existierenden Materialien, es gab ja keine Chemie. Sie hat angefangen, es einzuteilen in die Jahrhunderte, also von der Höhlenmalerei, dann der nächste Block war, also musste natürlich Sprünge machen, waren die Ägypter und Griechen, die sie angefangen haben, mit Halbedelstein und Edelstein zu arbeiten. Lapis Lazuli kennt jeder.
Ja, das kennt man auch in der Mittelaltermalerei noch. Ne? Das Gewand der heiligen Mutter Gottes musste immer aus dem teuersten Blau gefertigt
aber
sein.
Aber es gibt eine schöne Aussage von Dürer, der sagte, zu einem Kunden sagte, wenn Sie echtes Lapis Lazuli bei der Madonna haben wollen, müssen Sie mehr bezahlen. Also es war immer schon etwas Ausgefallenes, mit den tatsächlichen reellen Pigmenten zu arbeiten. Maria Lalić hat es weitergeführt über die Jahrhunderte hinweg und hat eben festgestellt, dass in der Zeit bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts nur 53 Pigmente entwickelt wurden. Und diese 53 Pigmente hat sie in Bildern vermalt. Das heißt, sie hat sie geordnet nach den Zyklen, also alle Bilder der Höhlenmalerei, alle Bilder der ägyptischen Zeit, der griechischen Zeit. Dann später natürlich in der Renaissance kamen viele Pigmente hinzu. Die meisten sind tatsächlich im frühen 19. Jahrhundert durch chemische Umsetzungen gewonnen worden. Und dann hat sie einen Stopp gemacht und hat gesagt, okay, ich ende bei Anfang des 20. Jahrhunderts.
Also sie hat sich in 53 Gemälden ja quasi durch die Geschichte hindurch gemalt.
So
und sie
es,
hat
ja.
es auch in die Titel aufgenommen. Also erste Epoche Höhlenmalerei, da heißt zum Beispiel das zweite Bild der Serie History Painting Nummer 2, Höhle, gelbe Erde, rote Erde, schwarze Kohle, Kreide.
So ist es.
Weil das die vier Farben waren, die damals...
Die man gefunden hatte.
Und jetzt ist es aber bei ihr, wie immer eigentlich bei konkreter Kunst, so, dass man natürlich keine Gegenstände, keine Menschen, keine Figuren auf diesen Bildern sieht. Also nicht die Schlacht bei Waterloo oder das Flötenkonzert von Sanssouci. Und trotzdem sagt sie aber, dass das Historiengemälde sind.
Richtig, weil sie aus der Historie herausgeboren sind.
Und weil das jeweils ein Porträt der Epoche ist, weil
Richtig.
Die Erde so eine wichtige Rolle in der Richtig. Steinzeit spielte, die Menschen ja. haben in der Höhle gelebt und Feuer spielte eine Rolle, deswegen die Farbe aus Ruß.
Ganz genau.
Und jetzt kann man ja fragen, das ist ein Riesengedankengebäude, das die Maria Lalić da aufgebaut hat. Also Porträt einer Epoche heißt dann im 19. Jahrhundert zum Beispiel, da hat man dann sehr viel mit fossilen Rohstoffen zum ersten Mal ja. gemalt. Das kennt man noch aus dem Farbkasten. Chromgelb oder Kobaltblau zum Beispiel sind solche fossilen Rohstoffe, weil das eben das Kennzeichen dieser Epoche war. Also ein Riesengedankengebäude, aber jetzt hat sie Schicht für Schicht immer aus einer Epoche genommen und die Farben aufeinander aufgetragen. Höhlenmalerei waren es nur 4 Schichten, 19. Jahrhundert sind es dann schon 12, 13, 15
Oder
Schichten.
17, 19. Also es ist immer, die Historie ist in einem Bild beinhaltet.
Und dann hat es immer eine Farbe ganz oben, zum Beispiel
Richtig.
Bei dem Höhlenbild Nummer 2. Es ist ein gelbes Bild, da ist oben eine gelbe Farbe. Man sieht also eigentlich ein monochromes Bild. Und jetzt könnte man ja fragen, warum braucht so eine Künstlerin so ein riesen Gedankengebäude, um am Ende ein einfarbiges Bild malen zu können?
Um Kunst zu machen.
Aha.
Sonst könnte man sagen, sie malt ja nur Farben.
Also man braucht eine Idee dafür,
Richtig,
das ist das Entscheidende.
Ja. Ja.
Das heißt, es geht irgendwie auch immer ums Geistige in der Kunst, bei der konkreten?
Genau, und was Kandinsky da angedacht hat, ist bei den konkreten ja sehr konsequent weitergeführt worden.
Ja, und sehr präzise muss man sein, offenbar, weil Maria Lalić habe ich dann gesehen, auf der Website der Tate Modern kann man sich das sehr gut anschauen, auch auf der Seite deiner Galerie, das ist eigentlich wie eine Bibliothek, die du da eingerichtet hast, und da lernt man unter anderem, dass das gelbe Bild bei Maria Lalić, also wenn die oberste Farbschicht gelb ist, dann ist es immer 60 mal 60 Zentimeter groß.
Das hat sich auch noch festgelegt, dass jeder Grundton ein spezielles Format bekommt. Die Grünen sind alle 40 mal 40 beispielsweise. Die Roten sind 150 mal 150, die Blauen sind 120 mal 120. Sie hat eben da auch noch ein konkretes System eingearbeitet. Also es ist nichts zufällig, sondern es ist von ihr durchdacht und konsequent ausgeführt über Jahre hinweg. So ein Zyklus malt sich ja nicht von heute auf morgen, sondern das sind Jahresprojekte, die sie tatsächlich durchzieht.
Also auch dieses Format hat sie festgelegt, weil in der konkreten Kunst immer der Grundsatz gilt, eine Künstlerin oder ein Künstler braucht ein Prinzip, ein System, bevor sie oder er anfängt zu malen.
So ist es.
Nehmen wir vielleicht die zweite Serie von ihr noch als Beispiel, die du schon angesprochen hast, Metals and Colors. Also Farben und Metalle. Da hat sie die Bilder, meistens Querformate, in der Mitte geteilt. Es gibt eine linke und eine rechte Hälfte. Auf der linken Hälfte sind dann die Metalle zu sehen, also zum Beispiel Eisen und Blei, so wie sie natürlich oxidieren. Also Eisen wird dann rot, Blei wird meistens weiß. Zink kann man auch nehmen, kennt man auch noch aus dem Farbkasten. Zinkoxid wird weiß, ist zinkweiß. Und auf der rechten Seite hat sie dann mit Pigmenten gemalt, die aus diesen Metallen gewonnen wurden.
Genau, also Beispiel 3 Metals and 3 Yellows. Dann gibt es eben 3 Metalle. Aus diesen 3 Metallen kann Gelb entstehen. Viele wissen gar nicht, oder ich wusste das vorher auch nicht, dass man aus Blei, jeder weiß, weil aus Eisen es oxidiert, gibt es Brauntöne, Orangetöne, rötliche Töne. Aber dass aus Blei 10 Farben entstehen können, das war mir vor 20 Jahren auch noch nicht bekannt. Da musste ich die Maria Laletsch dazu kennenlernen.
Also dann hat sie wieder so ein Prinzip aufgestellt. Ich würde jetzt mal ganz salopp sagen, links ist dann sozusagen der Naturzustand.
Genau.
Das Rohe und
das
rechts
Material
ist
das Material und das, was daraus entstehen kann.
Rechts ist dann der Kunstzustand.
Genau. Richtig.
So war es auch geplant.
So war es geplant.
Das Rohe und das Gekochte sozusagen.
So.
Eine weitere Serie von ihr, die mich immer fasziniert hat, sind die Landscape Paintings.
Ja.
Da hat sie wieder ein neues Prinzip sich ausgedacht. Es ist wieder natürlich keine Landschaft auf diesen Landschaftsmalereien zu sehen, sondern wieder nur monochrome Farbfelder. Und ich weiß, sie hat sich so berühmte Bilder vorgenommen, wie zum Beispiel Jan Vermeer, Blick auf Delft, berühmt für das Blau. Und
genau.
Nach welchem Prinzip ist sie jetzt dort vorgegangen?
Bei dieser Serie ist sie, also man muss dazu sagen, sie ist eine, fast schon eine Forscherin und reist sehr viel und hat auf ihren Reisen auch immer Erden mit nach Hause gebracht, was im britischen Empire gar nicht so einfach ist. Dazu brauchte sie eine Sondergenehmigung, um Erde einzuführen. Dann sagte sie, aber ich habe jetzt nur Erden, aber ich muss ein System dahinter haben, wie immer. Und so kam sie auf die Idee der Landscape Paintings. Sie hat sich also berühmte Bilder herausgepickt, wie ein Blick auf Delft. Thema in dem Bild ist tatsächlich Blau. Sie ist an die Szenerie gefahren, wo dieses Bild gemalt wurde.
Also da, wo der Vermeer stand und auf Delft geblickt hat.
Und dieses Motiv gemalt hat. Aha. Und hat dort versucht, mit der Schaufel in der Erde zu graben und hat von dort die Erde mitgenommen. Manchmal musste sie sogar ein bisschen Beton aufschlagen, hat sie erzählt, damit sie überhaupt an Erde rankam. Aber so ist sie durch Europa gereist und hat berühmte Gemälde verortet, die Erde vor Ort genommen, dann ins Atelier gegangen und hat eben wieder zweigeteilt gemalt. Im oberen Teil ist die Farbe vermalt, im unteren Teil die Erde.
Also die Farbe heißt das Delfter Blau
zum Beispiel?
Das Delfter
Blau in dem Fall, ja.
Und unten die Erde, wie hat sie die gemischt, dass sie damit malen kann?
Die hat sie fein vermalen. Man kann ja aus Erde Pigment herstellen, dann mit Bindemittel ein Malmittel daraus sich gemacht.
Und ich hatte den Eindruck, sie ist da noch mal genauer vorgegangen. Und ihre Bilder, stimmt das, sind die genauso groß wie die ursprüngliche Vorlage dann?
Das ist auch richtig, ja. Das ist immer, das Format bezieht sich auf das ursprüngliche Bildformat des Originalgemäldes.
Also ihr Bild ist genauso groß wie das von Jan Vermeer.
Richtig.
Seit 30 Jahren arbeitest du mit ihr zusammen. Wie bist du auf sie gestoßen?
Auf der Konkurrenzmesse Art Cologne.
Das heißt,
damals gab es die Art Karlsruhe noch nicht. Der Nachbarstand von mir war eine Galerie aus London, die sie vertreten haben. Und ich habe die Arbeiten gesehen und es faszinierte mich und habe mit dem Besitzer der Galerie gesprochen, ob sie denn schon eine Vertretung in Deutschland hätte. Das war nicht der Fall und so konnte ich sie überzeugen, die erste Ausstellung bei mir in München zu machen.
Und das war der Beginn einer langen Freundschaft offenbar.
Jawohl.
Nehmen wir Maria Laletsch mal vielleicht als erstes Beispiel, wie konkrete Kunst sich weiterentwickelt, weil das ja auch dein Spezialgebiet ist als Galeristin. Du beschäftigst dich ja nicht mit den klassischen Konkreten, sondern du hast ja immer aktuelle Positionen drin. Gibt es viele andere Beispiele, die man jetzt gleich nennen könnte, zum Beispiel wie dein Mann Peter Weber, nicht nur dein Mann, auch Künstler deiner Galerie. Aber jetzt wüsste ich natürlich gerne, wie du denn persönlich zur konkreten Kunst gekommen bist. Und ich weiß, das ist eine ganz einfache Frage, aber es ist gar keine so leichte Antwort und die muss man eigentlich in Etappen erzählen, diese Geschichte. Beginnen wir vielleicht ganz vorne im Elternhaus. Du bist 1949 geboren, also in der Nachkriegszeit aufgewachsen, in Maisach, in einem Dorf in München. Was hatten denn deine Eltern sich für dich ausgedacht?
Kunst? Ein ganz normales Frauenschema, Familienleben, vielleicht zu einer Bank zu gehen und dort zu arbeiten, also einen sicheren Job und dann eine Familie zu gründen und that's it. Und das war schon damals nicht meine Vorstellung. Ich hatte dann Schwierigkeiten, weil meine Mutter sich nicht wirklich durchsetzen konnte. Meine Oma bestimmte alles. Und die dachte, Mädchen brauchen nicht auf die Schule zu gehen, die heiraten sowieso. Eine gute Haushaltsausbildung, das reicht. Und dann habe ich mit meiner Oma diskutiert und habe gesagt, nein, ich möchte aber. Und durfte dann auch auf die Mittelschule, mehr nicht. Und dann kam die Zeit, wo ich gesagt habe, wie geht's weiter? Papa war bei der Post, ich sollte zur Post gehen, vielleicht Beamtin werden. Und ich habe gesagt, nein, ich will Sprachen studieren.
Um international arbeiten zu können, war das schon dein heimlicher Plan damals?
Nee, ich war so naiv zu glauben, wenn man Sprachen spricht, dann führt man keine Kriege mehr.
Ah, das ist natürlich in der Nachkriegszeit ein sehr triftiges Motiv. Und welche Sprachen hast du dann studiert?
Ich habe mit Englisch begonnen und habe Englisch abgeschlossen und zeitgleich aber immer im Abendkurs Französisch und Italienisch weitergemacht. Habe dann mein Dolmetscherdiplom in Englisch gemacht und landete bei einer amerikanischen Firma. Von dieser Firma wurde ich weitergereicht an die amerikanische Werbeagentur und dieser Herr gründete dann ein eigenes Unternehmen für Sammlerobjekte und multiple Kunst. Und so bin ich dann in einen völlig anderen Bereich plötzlich gekommen und bekam eine große Chance. Ich wurde mit 24 nach Paris geschickt von der Firma, um dort eine Filiale aufzubauen. Und mein erster Auftrag und Job war, mit Victor Vasarely ein Schachspiel zu entwickeln.
Moment, wir müssen das, glaube ich, noch ein bisschen aufklären, weil diese große amerikanische Firma, die hatte einen Namen, das war die Hilliard Collection.
Die Hilliard Collection, ja.
Und die haben...
Das war eine deutsche Firma mit amerikanischem Namen.
Über die bist du dann zur Kunst gekommen eigentlich?
So ist es,
also
ja.
Eigentlich solltest du Haushalt lernen,
nicht, von zu Hause
nicht studieren,
aus.
Hast ja. Dann studiert, Englisch gelernt, über einen Marketingjob bist du zu der Firma gekommen.
Genau.
Und das war dann dein Einstieg in die Kunst überhaupt.
So ist es. Da wurde ich zum ersten Mal wirklich mit Kunst konfrontiert. Natürlich habe ich schon als Jugendliche genauso Ausstellungen besucht, aber zu Hause war die Kunst nicht wirklich existent. Also es war nicht vorauszusehen, dass ich jemals diesen Weg gehen würde. Meine Eltern haben das ja noch miterlebt und waren da auch sehr überrascht und sehr zögerlich und meinten, das kann nicht gut gehen. Aber ich habe mich durchgesetzt.
Ja, ja. Welch ein Irrtum natürlich. In der Retrospektive betrachtet, ist es extrem gut gegangen. Und womit hat die Hilliard Collection dann genau gehandelt?
Also wir haben mit Künstlern Objekte entwickelt in verschiedensten Materialien. Vom Porzellan angefangen bis hin zur klassischen Skulptur. Und diese Editionen, die es in Auflagen gab, wurden dann deutschlandweit vertrieben und später weltweit vertrieben.
Und für diese Editionen warst du dann zuständig?
Da war ich dann zuständig, ja.
Und weißt du noch, was deine erste Edition war, die du gemacht hast?
Eben das Schachspiel von Vasarely.
Okay, und wie sah das aus?
Vasarely hatte ein wunderbar farbiges Schachbrett entwickelt in 28 Farben. Dieses Schachbrett war also wirklich bespielbar, so ist es nicht. Also es war nicht ein eine wilde Kreation, sondern das waren eben 28 verschiedene Farben, die für das Brett zum Einsatz kamen, war klassisch als Schachbrett gestaltet, aber vielfarbig, eben nicht nur zweifarbig, sondern vielfarbig. Und die Figuren waren klassische geometrische Formen in matten und glänzendem Plexiglas.
Das passt gut zu seiner Malerei. Der malt ja oft so einfach
Quadrate,
Kreise rein.
Natürlich, kann ja nichts anderes sein. Übrigens ein sehr aufgeschlossener und liebenswerter Mensch, der ja auch die Idee hatte, dass die Kunst für alle da sein sollte und es deshalb zu diesen Auflagenobjekten kam. Das war damals die Zeit, wo man gesagt hat, Kunst ist für alle da. Es wurden mehr und mehr Auflagen produziert, auch von den bekannten Künstlern. Und Vasarely war einer der Ersten, der das sehr stark propagiert hat auch.
Wann war das?
Ja
in den
Paris.
60er Jahren oder wann war das?
Naja, es begann also wirklich in Anfang der 70er Jahre.
Anfang der 70er. Ja. Ach, das war die Zeit, als zum Beispiel auch in Frankfurt der Kulturdezernent Hilmar Hoffmann sein Buch Kultur für alle geschrieben hat.
Also, es war ein Thema, ein absolutes Thema. Und Vasarely war ein starker Vertreter dieser Idee. Und fand diese Idee mit dem Schachspiel, das war zum ersten Mal, dass er ein Objekt machte. Sonst war es eben malerisch alles gewesen und dann umgesetzt in Lithografien oder Siebdrucken. Und das Dreidimensionale hat ihn sehr interessiert. Er hat dann Figuren dazu gemacht, geometrische Vasarely-Formen. Und das Material sollte Plexiglas sein. Also das heute auch so registrierte Plexiglas der deutschen Firma Röhm.
Also ganz modern damals. Das war
sehr
der
modern.
Beginn des Plastikzeitalters
sehr
eigentlich.
Sehr ausgefallen. Aber suche mal einen Drucker in Europa, der 28 Farben damals auf Plexiglas drucken konnte.
Und wo hast du den gefunden?
Über die Firma Röhm in Ingolstadt. Ah. Da schließt sich dann irgendwann der Kreis. Dieser Drucker, ein Herr Geier, war ein großer Verehrer konkreter Kunst und hatte Ingolstadt damals überzeugt, das war dann schon Ende der 80er Jahre, die Sammlung des berühmten Eugen Gomringer nach Ingolstadt zu holen, die Kunstsammlung des konkreten Poeten Eugen Gomringer nach Ingolstadt zu holen und dafür ein Museum zu bauen. Das war sicherlich damals auch einzigartig, denn nicht nur die Stadt, die ganze Bevölkerung Ingolstadts musste mitziehen, wurden auch Spenden gesammelt, damit diese Sammlung angekauft werden konnte. Und diese Sammlung hatte aber noch kein Heim, war lange erstmal im Depot, aber Herr Geier, mit dem ich dann regelmäßig zu tun hatte, weil Victor Vasarely ja immer die Platten original signieren musste, bat mich dann, ob es mir nicht möglich wäre, eine Vasarely-Ausstellung nach Ingolstadt zu holen. Und das gelang dann 1990.
Da muss man vielleicht kurz einhaken. Das ist so ein bisschen was wie dein Schicksalsjahr 1990.
Absolut, ja.
Da ist dein erster Mann gestorben.
Mein erster Mann gestorben, mit dem ich die Galerie gegründet hatte, 87. Und es war kurz vor dieser Eröffnung dieser Vasarely-Ausstellung. Also es war irgendwas in meinem Leben passiert.
Du hast dich auch selbstständig gemacht in
diesem
Jahr.
Ich habe mich dann im Anschluss dann allerdings, erst habe ich mich dann von meiner Firma getrennt und mich selbstständig gemacht, um die Galerie dann alleine weiterzuführen.
Also du bist über die erste Firma Hilliard Collection zur Kunst gekommen, ja. Und dann letztlich auch über Vasarely zur konkreten Kunst.
So ist es. Und über Ingolstadt dann ganz aktiv, denn diese Vasarely-Ausstellung wurde von Eugen Gomringer eröffnet.
Sag noch erstmal, was war die Idee dann dieser Vasarely-Ausstellung?
Also von dem Herrn Geier war die Idee, die Ausstellung. Er wollte eine Vasarely-Ausstellung in Ingolstadt haben.
Aber wie konzipiert, ja sicher nicht nur mit dem Schachspiel?
Und Vasarely war bereit damals, nach langem Hin und Her natürlich, er war schon betagt und konnte auch nicht mehr reisen, seine Privatsammlung der Städtischen Galerie, in dem Fall von Ingolstadt, zu leihen. Das war natürlich fantastisch, weil Vasarely hatte sich aus allen Schaffensperioden immer ein wichtiges Werk für sich behalten.
Wie schlau.
Insofern war das eine ganz außerordentliche Ausstellung.
Und das war dann die Sammlung, die er in Aix-en-Provence hatte. Also Vasarely, ursprünglich ungarischer Künstler. Es gibt auch in Budapest ein sehr schönes Vasarely-Museum, wo man einen Querschnitt durch sein ganzes Werk sehen kann. Dann gab es lange Zeit im Moment, glaube ich, noch geschlossen, weil es Streit unter den Erben gibt in Aix-en-Provence.
Leider
dieses wunderbare
gelöst, ja.
Museum, wo er zuletzt gelebt hat. Und diese Bilder, die man hoffentlich bald wieder in Aix-en-Provence irgendwann sehen kann, die hast du dann in Ingolstadt gezeigt.
Diese und andere Bilder, die gar nicht gezeigt wurden, die er in seinem Privathaus außerhalb von Paris hatte.
Also auch ein Querschnitt durch sein ganzes Werk im Grunde genommen.
Ja.
Also das war 1990 in Ingolstadt und da hat, das hast du gerade schon erwähnt, der berühmte konkrete Poet Eugen Gomringer, der auch diese große Sammlung konkreter Kunst hat, die er nach Ingolstadt verkauft hat auf Betreiben des Siebdruckers Herrn Geier. Eugen Gomringer hat dann die Eröffnungsrede gehalten.
Er hat die Eröffnungsrede gehalten und wir sind in Kontakt geblieben. Und er hat dann immer ein bisschen gejammert, dass eben seine schöne Sammlung jetzt schon seit 2 Jahren im Depot liegt. Und das Museum war noch nicht abzusehen, wann das eröffnet werden konnte. Also es war schon in Planung, wurde dann auch eröffnet 2 Jahre später. Und er hat mich dann gefragt, kann man denn mit dieser Sammlung nicht was anfangen? Kann man denn die nicht irgendwo zeigen? Und damals wurde in München gerade eine Praterinsel im Isartal freigegeben. Dort war eine alte Fabrik, wollte die Stadt München eigentlich zu einem Kulturzentrum umbauen. Wie so oft bei der Stadt München hat es nicht geklappt, aber ein privater Investor hat das Gebäude gekauft und man konnte sich dort die Räumlichkeiten mieten. Und ich kam auf die Idee, dass man dort ja in einer der großen Hallen ähnlich einer Messe Messewände aufstellen kann, um dann so eine Sammlung zu präsentieren. Das habe ich dann umgesetzt 1991 in Eigenregie. Und so wurde die Sammlung öffentlich gezeigt in München und fand natürlich unheimlich viel Erfolg und wurde sehr positiv aufgenommen. Und die Museumsleute von Ingolstadt waren zufrieden, dass die Sammlung mal gezeigt wurde, schon im Vorfeld. Und es kam für mich natürlich dadurch der Kontakt zu wahnsinnig vielen konkreten Künstlern, denn um einigermaßen meine Investitionen einzuspielen, hatte ich von allen Künstlern auch versucht, grafisches Werk zu bekommen. Also entweder durch Kontakte zu Galeriekollegen oder über Auktionen und habe dann in einer Etage dieses Geländes dann verkäufliche Kunst gezeigt von jeweils den gleichen Künstlern, die in der Sammlung waren. Und es war dann ziemlich klar, dass ich mich in diese Kunstrichtung hineinbegeben würde.
Und dann auch immer mit konkreten Gegenwartskünstlern zu arbeiten.
So ist es, ja.
Und das war eigentlich dann auch deine erste Verkaufsausstellung mit konkreter Kunst.
So ist es, ja.
War das ein großes finanzielles Risiko?
Ja.
Ja, wie finanziert man sowas? Wenn man eine Ausstellung organisiert, weiß man, da hängen Kunsttransporte dran. Die waren damals noch nicht so teuer wie heute, gab es noch keine Klimakammern, aber teuer war es auch. Und dann musstest du dieses Gelände anmieten.
Das Teuerste war eigentlich, das Gelände anzumieten und die Wände zu installieren. Ich musste mit einem Messebauer eben arbeiten, brauchte Personal, Aufsichtspersonal, habe ich mit Münchner Studenten gemacht. Bin zu meiner Bank gegangen und habe einen Kredit auf mein Haus aufgenommen. So einfach ist das, sonst ging es nicht.
Das Haus steht noch, das heißt, es ist alles gut gegangen. Und vielleicht noch ein Wort zu Eugen Gomringer, der so eine wichtige Rolle spielt in dieser Zeit und so eine zentrale Figur. So hast du es gesagt, über Eugen Gomringer hast du natürlich dann auch viele konkrete Künstler kennengelernt. Er selber ist eigentlich der Erfinder der konkreten Poesie in der Schweiz, damals mit Dieter Roth unter anderem zusammen. Gibt es ein Gedicht von Eugen Gomringer, das dir besonders wichtig ist oder mit dem du viel verbindest?
Sein allererstes, das Schweigen und auch das mit den Farben.
Das mit den Farben ist das du blau, du gelb, du rot, du schwarz, du weiß.
Du.
Also es sind die Farben von Piet Mondrian eigentlich.
So ist es, ja.
Also die drei Grundfarben, die schwarzen Balken, der weiße Hintergrund. Darauf bezieht er sich.
So ist es, ja.
Ich zitiere mal nochmal eins, weil ich habe nämlich auch ein Lieblingsgedicht von Eugen Gomringer.
Okay.
Das heißt, immer wieder gelingt es, immer wieder dringt es, immer wieder treibt es, immer wieder lockt es, immer wieder berührt es, immer wieder verführt es, immer wieder schreibt es. Das heißt, Frühling, das Gedicht, ist aus dem Zyklus Jahreszeiten und im Herbst heißt es dann, immer wieder reicht es.
Er hat ja auch viel Humor gehabt, aber in seinen Gedichten war nicht nur die Reduktion, sondern viel Lebenserfahrung und viel Humor eingebracht.
Eine Konkretion mit echter Poesie.
So ist es, ja.
Über Eugen Gomringer hast du dann irgendwann auch den konkreten Künstler Peter Weber kennengelernt. Und das wurde nicht nur ein Künstler deiner Galerie, sondern Peter ist seit vielen Jahren auch dein Mann, mit dem du zusammen lebst.
Ja.
Wichtig bei seiner Kunst, finde ich, ist, Peter malt keine Bilder, so hat er mal angefangen. Aber seit, ich denke, etwa 25 Jahren macht er Bilder. Besonders eindrucksvoll finde ich, was er aus Filz macht. Also er faltet große Filzstücke so, dass geometrische Muster entstehen. Oft Rechtecke und Quadrate. Dafür hat er eine eigene Methode entwickelt, also auch ein Prinzip aufgestellt, so wie wir das vorhin bei Maria Lalitsch besprochen haben. Peter arbeitet mit 6 Modulen, wenn er den Filz faltet und kann dadurch immer wieder neue Bilder konstruieren, eine große Vielfalt herstellen. Das ist eine Technik, die er sich aber nicht irgendwo abschauen konnte, nehme ich an. Das musste er erfinden, oder?
Die musste er selbst erfinden. Ist natürlich auch, wie so oft im künstlerischen Leben, einem Zufall geschuldet. Er hat in seiner Zeit als Tutor an der Fachhochschule in Hamburg eine Gruppenausstellung organisiert und dazu eine Karte entwickelt. Jeder der Studenten bekam eine Aufgabe, der eine musste sie layouten, der andere musste die Typografie machen. Und er hat so ganz locker gesagt, und ich falte das Ding dann.
Also eine Einladungskarte.
Eine Einladungskarte für die Ausstellung. Und diese Ausstellung und auch die Einladungskarte kamen so gut an, dass er in der Zukunft für seine eigenen Ausstellungen immer Einladungskarten faltete. Daraus entwickelte sich dann ein Prinzip und er überlegte eben von seiner klassischen Malerei, für die er damals bekannt war, wegzugehen und sich der Faltung zu widmen. Das erste Material war von der Logik her die Leinwand, die er im Atelier hatte, eigentlich für die Malerei, die er faltete und dann ein zweites Mal faltete, bemalte und wieder entfaltete, sodass man die Faltstrukturen sehen konnte, die durch sein Konzept der Faltung entstehen. Das reichte ihm irgendwann mal nicht mehr, nur immer die Vorder- und die Rückseite zu zeigen, sondern er wollte unbedingt die Faltquadrate, Rechtecke, Dreiecke vernetzen. Also aus einem Stück eine mehrteilige Faltung zu machen. Und dies ist ihm dann nach vielem Probieren und Recherchieren auch gelungen. Und heute faltet er so komplexe Objekte, Filz, aber auch schweres Papier, Kunststoffmaterial, HDPEs und hochverdichtetes Polyethylen und schlussendlich Stahl, auch wenn man es nicht glaubt. Es sind alle Arbeiten sind gefaltet aus einem Stück.
Also zuerst hat er, wie bei der Einladungskarte, ein Quadrat genommen, hat es gefaltet.
Ja.
Dann hat er festgestellt, ich kann auch ein zweites Quadrat dazu falten. Und dann hat er festgestellt, wie viele Möglichkeiten es gibt. Und das fand ich überraschend, weil das ist dann wieder wie beim Schachbrett, ne?
Das ist wie das berühmte Reiskorn.
64 Möglichkeiten gibt es, zwei Quadrate ineinander zu falten.
Zu falten.
Und daraus hat er irgendwann 6 Module entwickelt. Und jetzt könnte man fast sagen, der Peter ist ja da wie der Ingenieur seiner eigenen Kunst.
Schon ein bisschen, ja.
Hat er sich das patentieren lassen eigentlich irgendwann?
Ich glaube nicht. Aber er hat gesagt, er hat keine Angst. Es ist so kompliziert und macht so viel Arbeit, das macht keiner nach.
Also man sieht in der konkreten Kunst von Peter Weber auch, dass konkrete Kunst oft konstruktive Kunst ist.
Absolut,
in dem Sinne,
ja.
Dass eine Konstruktion vorausgeht. Macht er auch Konstruktionszeichnungen, der Peter?
Jede Arbeit hat vorher eine Konstruktionszeichnung, denn auch er selbst muss immer probieren, ob es tatsächlich funktioniert. Also jeder Entwurf wird erstmal auf Packpapier, ordinärem Packpapier gezeichnet. Dann probiert er die Faltung, wie sie funktioniert, ob sie funktioniert oder ob er irgendwie einen kalkulatorischen Fehler gemacht hat. Auf den Zeichnungen sind viele kleine Zahlen, wo er ausrechnet. Er macht alles manuell, benutzt also keinen Rechner, um irgendein Format auszurechnen. Und erst wenn das funktioniert im normalen Packpapier, dann wird diese Zeichnung übertragen auf das Originalmaterial.
Also auf Filz
Papier,
zum
Filz
Beispiel.
Etc. Auf der Rückseite sind immer die Konstruktionszeichnungen.
Also er zeichnet es auf Papier, überträgt es auf Filz, das ist aber die Rückseite.
Er arbeitet immer auf der Rückseite.
Dann kniet er auf dem Filz und faltet es nach seinen eigenen Vorgaben.
Hin und wieder muss er knien, wenn es besonders dicker Filz ist, ja, der nicht gefaltet werden will erstmal. Aber er benutzt tatsächlich Bleigewichte, um den Filz zu bändigen erstmal.
Aber er arbeitet auf der Rückseite
immer
und sieht
Rückseite.
Eigentlich gar nicht, wie das eigentliche Bild auf der Vorderseite
erst
entsteht.
Erst wenn er es umdreht, sieht er es, ob es tatsächlich gelungen ist im Detail.
Misst er das also vorher ganz
präzise
aus, ja, ja. Dann passt er ja exakt zu der Definition des konkreten Künstlers, wie Theo von Duisburg mal gesagt hat. Konkrete Künstler sind Künstler, die messen und denken.
So ist es.
Muss man da irgendwie Perfektionist sein eigentlich, wenn man so arbeitet wie der Peter?
Also ja, ohne das geht's nicht.
Und auf jeden Fall einen Sinn für Systematik braucht
sowieso,
man auch.
Ja, ja.
Und das treibt er ja noch weiter, weil er, wenn ich das richtig weiß, auf dem Prinzip der Zahl 3 arbeitet. Also alles bei Peter muss durch 3 teilbar sein. Auch wenn er das Quadrat faltet, dann muss es eine Seitenlänge von 9 Zentimetern zum Beispiel haben. 3 mal 3 ist 9. 10 Zentimeter würde auf keinen Fall gehen bei Peter. Ja, also er ist ein Perfektionist.
Absolut, ja.
Er ist außerdem Imker. Und er hat im Moment 6 Bienenvölker. Das ist
8, glaube ich sogar.
8. Das ist nicht durch 3 teilbar.
Nein.
Das heißt,
ich glaube, bei den Bienen akzeptiert er das.
Da akzeptiert er das. Aber unabhängig von der strengen Methode und dem strikten System, mit dem Peter arbeitet, entstehen ja Bilder, Kompositionen, würde ich sagen. Die haben eine ganz spezielle Poesie, sind einfach auch sehr schön, haben einen wunderbaren Rhythmus. Und wenn man diese Begriffe jetzt mal zusammennimmt, Komposition, Rhythmus, Variationen, was seine Bilder auszeichnet, dann merkt man sehr schnell, das sind lauter Elemente der Musik. Komposition, Rhythmus, Variation, insbesondere des Jazz, womit Peter früher auch mal sein Geld verdient hat als Kontrabassist. Glaubst du, das beeinflusst die Art, wie er Kunst macht, dass er Jazzmusiker ist?
In jedem Fall. Und es gibt auch nicht einen Moment im Atelier, wo nicht im Hintergrund eine Platte läuft. Und überall steht ein Kontrabass und dann zwischendurch kommt so ein Moment, wo er seinen Kollegen helfen muss, wo er mitspielt.
Verstehe. Dann steht er auf und spielt genau. Zur Platte ja. Mit. Jetzt kommt noch eine wichtige Sache, glaube ich, dazu, bei dem, was Peter an konkreter Kunst macht, vor allem wenn er Filz bearbeitet zum Beispiel, dann denkt man erstmal, wenn man vor diesen Werken steht, da hat er mehrere Filzbahnen miteinander verknüpft irgendwie. Also es liegt eine Filzbahn unter einer anderen, dann geht sie wieder über eine andere drüber. So sieht es aus, eigentlich ein Trompe-l'œil-Effekt. Aber du hast es schon geschildert, das ist ein Stück Filz, das er da nimmt und eben nicht verflochtene Filzbahnen. Warum ist das wichtig, dieses eine Stück?
Es ist für ihn wichtig, dass alles aus einer Einheit entsteht, nicht beschnitten wird. So das Ganzheitsprinzip ist sein großes Thema, auch sein persönliches Thema, auch sein Thema für die Welt. Es wäre schön, wenn wir das verstehen, dass wir die Ganzheit der Welt erhalten sollten. Also das beschäftigt ihn immer und drum werden alle Arbeiten aus einem Stück gefertigt. Es gibt eine einzige Serie, die einen Schnitt in der Mitte hat und das ist eine Hommage an Fontana.
Okay, das ist dann plausibel, weil der hat die Leinwände aufgeschnitzt. Aber ansonsten ist dieses ganzheitliche Denken, Natur als Ganzes zu betrachten, zentral. Das praktiziert Peter als Imker, nehme ich an.
Die Imkerei spielt da auch eine große Rolle. Und er sagt auch immer, wenn er bei den Bienen ist, versinkt er in eine andere Welt.
Jetzt würde ich gerne noch einen anderen Aspekt der konkreten Kunst ansprechen, der gerade in der Nachkriegszeit sehr wichtig ist. Ein ernster Aspekt, bevor wir vielleicht doch noch über den Humor in der konkreten Kunst sprechen. Auch das gibt's, aber jetzt erstmal der ernste Aspekt, weil viele Kunstschaffende, vor allem abstrakte Künstlerinnen und Künstler, aber eben auch konkrete, nach dem Zweiten Weltkrieg und nach der Shoah es abgelehnt haben, Menschen zu malen, figürlich zu malen, gegenständlich zu malen, war nach dem Horror des Holocaust und den Millionen von Toten im Zweiten Weltkrieg für sie einfach nicht mehr angebracht. Auch der Lehrer von Peter Weber, Max Mahlmann, gehörte zu diesem Kreis. Wie hat Max Mahlmann gearbeitet als Künstler? Was hat er stattdessen gemacht, wenn man so möchte?
Er hat mit Linienstrukturen begonnen zu arbeiten, mit Rastern und hat also die Figuration total, wie du schon sagtest, im Feld gelassen, wie er selbst gesagt hat.
Im Feld, weil es wie im
Krieg
wäre.
Weil er selbst im Krieg war. Und hat sich nur mit geometrischen Formen und Rastersystemen, die überlagert sind, Linien, die überlagert sind, beschäftigt und damit ein völlig neues Werk für sich selbst aufgebaut. Und das hat natürlich Peter Weber sehr geprägt, als er an die Fachhochschule kam und seine Dozentin gesehen hat, was der Peter Weber so als Student anfängt zu machen, hat sie gesagt, wenn Sie das machen wollen, müssen Sie zu Max Mahlmann gehen.
Ah.
Und das sieht man sehr schön, wenn man die frühen Malereien von Peter Weber sieht, wie er bei seinem Lehrer auch Dinge geschöpft hat und ihn ganz genau angesehen hat und ganz genau das Verständnis dafür entwickelt hat, wie solche Strukturen entstehen können.
Ein Gedanke dabei war sicher auch, dass eine Rationalität der Industriegesellschaft, die zu einer industriellen Vernichtung von Menschen geführt hat, korrigiert werden muss und eine neue Rationalität, eine bessere Vernunft in die Welt gesetzt werden soll. Dafür steht in der Philosophie etwa die Frankfurter Schule, ja. Nicht zuletzt Jürgen Habermas. War das auch die Überlegung der Konkreten nach 1945, pathetisch gesagt, eine bessere Welt zu schaffen durch diese andere Rationalität?
Also ich glaube schon, dass der Ansatz vom Gedanken her da war. Ob das immer gelungen ist, sei dahingestellt, aber sicherlich hat man darüber nachgedacht und hat versucht, mit diesen strengen Strukturen und mit dem Geistigen in der Kunst neue Wege zu finden. Nicht um die Vergangenheit zu vergessen, weil das, glaube ich, geht nicht, sondern um was Besseres und anderes zu schaffen.
So wie es sich dann auch in der Gebrauchsgrafik niedergeschlagen hat. Viele Konkrete waren ja dann Grafiker. Anton Stankowski ganz zu Beginn erwähnt zum Beispiel.
Ja. Und eben diese Gestaltung in das Leben der Menschen einzubringen. Das war ja für gerade Stankowski war das ein großer Punkt, sehr wichtig für ihn gewesen.
Gibt's auch heute noch Künstlerinnen und Künstler, auch vielleicht in deiner Galerie, die so arbeiten, also wirklich mit diesem Antrieb?
Ich würde sagen, viele meiner Künstler arbeiten genau mit diesem Antrieb, egal welche Ausdrucksform sie wählen. Aber sie haben alle ein ähnliches Gedankengut im Hintergrund, ja.
Du hast dich dann 1995 quasi nochmal selbstständig gemacht, hast dann eine Galerie ohne Geschäftspartner gegründet, ja. In München-Schwabing. Und deine erste Ausstellung hieß Drei Frauen konkret. Da war die jetzt mehrfach erwähnte Maria Lalitsch dabei, ja. Dann Rosa M. Hässling, die auf ihren Gemälden versucht, Farbe in reines Licht zu verwandeln, was ihr seltsamerweise gelingt. Und dann Inge Dick als Dritte, die geht quasi umgekehrt vor und zeigt auf Fotografien, die Farbe des Lichts macht also in gewisser Weise das Unsichtbare sichtbar. Kannst du mal beschreiben, wie sie das macht? Wie macht sie das Unsichtbare sichtbar?
Man muss vielleicht dazu wissen, was sie machen wollte. Die Inge Dick kommt aus der Malerei und sie hat angefangen, mit Ölfarbe weiße Spachtelbilder zu machen. Also ganz meditativ. Sie ist eine sehr meditative und ruhige Frau. So 3 Zentimeter breite Streifen auf einer festen weißen Holzplatte zu spachteln. Aber man muss wissen, in welchem Spachtelmasseteil ein Touchfarbe enthalten ist. bisschen Kobaltblau, ein bisschen Grün, ein bisschen Gelb. Bei dieser Gelegenheit hatte sie festgestellt, dass man diese Bilder nicht fotografieren kann. Man sieht diese Nuancen im normalen Foto nicht. Und so fing sie an, selbst zu fotografieren. Mit der kleinen Polaroid-Kamera Lichtsequenzen während eines ganzen Tages, ohne zu schlafen. Jede Minute ein Foto, 24 Stunden. Und das sieht man sehr, sehr schön, wie tatsächlich das Licht auf einer weißen Wand sich in ihrem Atelier während eines Tages komplett verändert. Dann erfährt sie, dass es eine Mittelformatkamera gibt, und zwar bei Burda hier in Baden-Baden. Sie versucht, diesen Fotografen anzuheuern. Der reagiert erstmal gar nicht. Irgendwann kommt er auf sie zu und sagt, was wollen Sie denn machen? Er sagt, ich will das Licht an einer weißen Wand während eines ganzen Tages fotografieren. Das geht nicht. Man kann nicht das Nichts fotografieren. Er sagt, kommen Sie doch zu mir. Sie lebt am Mondsee in Österreich. War die nächste Frage, haben Sie denn das Geld, um mich zu bezahlen, was sie bejahte, weil sie gespart hatte für dieses Projekt. Und er kam zu ihr und sie begannen am Morgen um 3, da war es natürlich noch ein bisschen früh, weil da Licht noch nicht wirklich da war, die ersten Aufnahmen zu machen. Und dann so ab 4, 4:30 kommt die Veränderung sichtbar über dieses Material. Es ist ja sofort entwickelt, es ist da, man kann sich das anschauen.
Also das wird dann dieses Gelb, dieses Blau, dieses Rot, um fast nochmal Eugen Gomringer zu zitieren, das man dann auch auf den Fotos von Inge Dick sieht. Also wir sehen eine weiße Wand, so nimmt es unser Auge wahr, aber die Kamera sieht dann die Farbe des Lichts und die bringt sie dann aufs Fotopapier.
Das glaubt man nicht, welche Farben da entstehen. Und so hat sie die großen Projekte entwickelt, die im Museum Ludwig sind, in der Tate sind, etc. pp.
Auf jeden Fall ein sehr aufwendiges Verfahren, um das Nichts zu zeigen. Eine wichtige Künstlerin für dich in der Galerie, die sehr ernst arbeitet, würde ich sagen, nahezu philosophisch. Es gibt aber auch welche, die arbeiten mit Humor, zum Beispiel Pfeiffer und Kreuzer, ein junges Künstlerduo, Mitte 30 aus München, Anne Pfeiffer und Bernhard Kreuzer, die bauen konkrete Kunst mit Performance-Charakter, geometrische Objekte, die dann plötzlich Musik machen oder sich bewegen, zum Beispiel ein weißes Quadrat, kein schwarzes, sondern ein weißes, das hängt an der Wand und beginnt dann regelrecht zu tanzen, schüttelt sich nahezu. Oder es gibt auch einen Spiegel, der plötzlich anfängt zu wummern oder zu vibrieren, sich ruckartig und rhythmisch zu bewegen, auch angetrieben von einem Elektromotor, sodass man, wenn man in den Spiegel schaut, eigentlich sein Spiegelbild gar nicht richtig sieht. Man erschreckt sich oder man lacht. Wie geht's dir, Renate, wenn du davor stehst?
Also ich empfinde das auch so. Und ich habe so ein Spiegelobjekt ja zu Hause auf der Gästetoilette hängen. Und wenn man den Lichtschalter anmacht, geht das los. Und dann geht ein Bum, 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 Bum und man steht erstmal so da. Aber jeder lacht und jeder freut sich daran und so kann das natürlich auch sein. Und Scheibenwischer ist auch so ein Thema, ein wunderbares Kunstfell natürlich. Und da streicht ein Scheibenwischer immer drüber, krault sozusagen dieses Objekt.
Also ohne Humor geht es offenbar Nein. auch in der konkreten Kunst. Nein. Nicht ganz, jedenfalls nicht bei dir. Und dann gibt es noch einen Künstler in deiner Galerie, da würde ich fast sagen, der fällt ein bisschen aus dem Rahmen. Das ist Tim Ulrichs, berühmt zum Beispiel für eine Postkarte, die viele kennen, denke ich. Darauf sieht man ihn selbst in einem schwarzen Mantel, hat sich eine Blindenbinde um den Arm gebunden und ein Schild um den Hals gehängt. Da steht drauf, ich kann keine Kunst mehr sehen. So ist er damals 1975 über die Art Cologne gegangen. Es war die Zeit, als er sich schon als Totalkünstler bezeichnet hat und eine Werbezentrale für Totalkunst und Banalismus gegründet hat. Es gibt noch eins, das möchte ich jetzt ganz zum Schluss noch erwähnen von Tim Ulrichs, das ist der sitzende Stuhl. Die hinteren beiden Stuhlbeine sind abgeknickt, sodass der Stuhl selbst ganz bequem sitzt. Aber man kann sich selbst nicht drauf setzen. Das ist ein Objekt von Tim Ulrichs, das du selbst besitzt. Machst du das manchmal, dass du Dinge von deinen Künstlerinnen behältst?
Oh ja, ständig. Ich bin ja mein erster Sammler, das ist ganz wichtig. Auch sehr oft, um Künstler natürlich zu unterstützen, kaufe ich Arbeiten für die eigene Sammlung an.
Dann wünsche ich dir auf jeden Fall weiterhin viel Spaß mit deiner eigenen Kunst und viel Erfolg mit deiner Galerie für konkrete, konstruktive, monochrome und Minimal Art, um das jetzt zum Schluss einmal ganz komplett aufzulisten. Wer Arbeiten deiner Künstlerinnen und Künstler sehen will, kann das sehr gut auch auf deiner Website tun, galerie-bender.de. Die Münchner Galeristin Renate Bender war das. Schön, dass du hier warst, Renate. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich.
Mein Name ist Dietrich Brandt.